Hallo. Letzte Woche hatten wir uns hier auseinandergesetzt mit makroskopischen Verkehrsmodellen. Und was wir da nicht so explizit gesagt haben, aber was ich vielleicht nochmal als Erinnerung bringen will oder wie man das denn nennt, als Wiederholung. Wir haben im Prinzip zwei verschiedene Konzepte verfolgt, um makroskopische Modelle zu machen. Und zwar einmal sind wir, was wir heuristisch nennen, vorgegangen. Also als Modellierungskonzept heuristisch. Und damit meine ich die Idee, wie ich es hier auch nochmal ins Internet gebracht habe, dass wir sagen, wir beobachten bestimmte Dinge in der Realität und wir möchten gerne, dass sie in unserem Modell wiedergespiegelt werden. Und dann nehmen wir uns einfach die einfachste Funktion, die das realisiert, bis uns was Besseres einfällt oder bis wir mit dieser Art von Modellierung an irgendwelche Schranken stoßen und sich bestimmte Sachen nicht mehr modellieren lassen oder in unserem Modell halt einfach nicht enthalten sind. Und solche heuristischen Betrachtungen sind gar nicht so selten. Das ist eigentlich immer das, was man als erstes mal versucht. Also im Prinzip aus so einer intelligenten Beobachtung ein Modell zu machen. Und das zweite Konzept war axiomatisch, nenne ich das mal. Das war das, was ich vorgestellt hatte, als wir die partielle Differentialgleichung hier herausbekommen haben. Da sind wir nämlich davon ausgegangen, dass es bestimmte Erhaltungsgrößen gibt. In dem Fall die Zahl der Fahrzeuge wird sich durch den Verkehr nicht ändern. Und das ist im Prinzip so eine Art Grundlage oder Grundaxiom, was wir als gegeben nehmen, wo wir sagen, das ist eine Basis dafür, um auf dieser Basis ein Modell zu machen. Was Sie in der letzten Vorlesung dann auch gesehen haben, ist, dass das jetzt nicht so Konzepte sind, die sich gegenseitig ausschließen, sondern die können sich ergänzen. In aller Regel ist es also so, dass ich auf einer axiomatischen Linie nur bis zu einer bestimmten Stelle komme, wo ich dann doch versuchen muss, heuristische Modelle einzupflegen, um bis auf den letzten Grad hinunter irgendwie eine Gleichung zu haben, die dann nur noch eine Größe zum Beispiel hat, damit ich die dann für die Größe lösen kann. Und das haben wir auch daran gesehen, dass wir hier in der Verkehrsgleichung dann ein Modell hatten, wo Fluss und Dichte zueinander in Verhältnis standen. Und dann brauchten wir aber ein Modell, was Fluss und Dichte voneinander in Abhängigkeit darstellt und konnten dann unsere heuristischen Modelle, die wir am Anfang hergeleitet haben, erstmal dafür nehmen und haben im Prinzip damit beide Konzepte umgesetzt und haben die sich ergänzen lassen. Natürlich gibt es noch viel mehr solche Konzepte. Zum Beispiel ist es immer so ein bisschen so eine grundsätzliche Frage, was jetzt nicht wirklich eine Wiederholung ist, sondern eine Fortführung. Also der Pfeil soll zeigen, dass das jetzt nicht Wiederholung ist, sondern dass das eine Weiterführung ist, was wir noch nicht gemacht haben. Alle diese Konzepte hier, die wir gemacht haben, das waren Gleichungen, wenn man da einen bestimmten Anfangszustand vorschreibt und dem Modell glaubt, also dem die Simulation verantwortet, dann kommt am Ende ein Resultat heraus, was komplett festgelegt ist. Also bis auf kleine Rechenfehler, die der Rechner vielleicht macht, ist das deterministisch. Deterministisch heißt nichts anderes, als dass da drin kein Zufall vorgesehen ist. Deterministisch. In Wirklichkeit ist es sicherlich so, dass für verschiedene Verkehrssituationen es unrealistisch ist zu sagen, dass man die komplett deterministisch beschreiben kann. Auch wenn wir natürlich nicht den Grundsatz fallen lassen, dass wir das für Ursache-Wirkungsprinzip an das glauben. Aber bestimmte Sachen kann man halt nicht im Detail beschreiben. Dann ist es ganz gut, wenn man da stattdessen Modelle hat, die wir stochastisch nennen. Das heißt, da werden bestimmte Einflüsse im Modell mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten realisiert. Und auch diese Dinge können sich ergänzen. Einerseits also miteinander, dass ich bestimmte Anteile von Stochastik in ein deterministisches Modell einbaue oder auch, dass unsere axiomatischen und heuristischen Modelle entweder deterministisch oder stochastisch oder auch von beiden was sind. So. Im Prinzip ist es so, dass ich ja gesagt hatte, wir wollten makroskopisch uns das erstmal angucken, wie Verkehr fließt. Das heißt, wir wollten nicht so gerne drauf gucken, wie sich die einzelnen Fahrzeuge verhalten, sondern wir wollten uns solche Größen angucken wie mittlere Geschwindigkeit, mittlere Dichte vom Verkehr und Verkehrsfluss. Für heute habe ich mir vorgenommen, mit Ihnen mikroskopisch den Verkehr anzugucken. Die Modelle heißen dann auch mikroskopische Modelle. Ist ein bisschen lustig, weil wir natürlich kein Mikroskop brauchen, um die Autos anzugucken. Aber die Idee dahinter ist dieselbe wie beim Mikroskop, dass wir also versuchen, uns die Einzelteile anzugucken vom Verkehr. Das heißt, mikroskopische Modelle verfolgen, also die Grundidee ist, dass wir einzelne Verkehrsteilnehmer verfolgen. Einzelne Verkehrsteilnehmer werden modelliert. Und dabei ist jetzt nicht meine Betonung darauf, dass das Einzelne sind, die jetzt besonders interessant sind und denen ich folgen möchte, sondern im Prinzip meine ich damit, alle werden verfolgt, aber so, dass jedes Einzelne dabei verfolgt wird. Das war jetzt ein schönes. Also die werden verfolgt oder modelliert. Das ist in dem Sinne hier dasselbe. Was ist der Vorteil? Ein Vorteil ist, dass es auf die Art und Weise relativ einfach ist oder überhaupt möglich wird, dass man ein ganzes Straßennetz einer Stadt modellieren kann. Also ganze Verkehrsnetze können modelliert werden. Wenn man sozusagen dann das Modell so baut, dass man den prototypischen Verkehrsteilnehmern auf ihrer ganzen Strecke durch die Stadt hinterher schaut. Und das wird auch tatsächlich gemacht. Also das ist jetzt nicht nur so ein Prinzip, ein Potenzial, was die Modelle haben, sondern zum Beispiel das Modell von der PTV, was die benutzen, ist so ein mikroskopisches Modell. Und die bilden zum Beispiel für Karlsruhe also das ganze Straßennetz von Karlsruhe ab und haben Grundinformationen dazu, welche Wege jeden Tag typischerweise in der Stadt zurückgelegt werden und wie die Verkehrsteilnehmer das machen. Das Zweite, was eigentlich auch ein schöner Vorteil davon ist, dass es relativ einfach ist, verschiedene Arten von Verkehrsteilnehmern oder verschiedene Typen von Fahrzeugen konkret, also Typen von Fahrzeugen können da abgebildet werden. Ich schreibe mal, dass Typen von Fahrzeugen unterscheidbar sind. Und im Einzelfall muss man sich das so vorstellen, dass man dann schon so ein Metamodell aufstellt und dann die Parameter in dem Modell eingestellt werden, je nachdem, ob das halt vielleicht nur ein Motorrad ist, was schnell und wendig ist, schnell beschleunigen kann und nicht viel Platz braucht, oder ein normaler PKW oder ein LKW oder ein doppelt langer LKW. Die haben halt verschiedene Längen und verschiedenes Beschleunigungsvermögen. Und das ist im Prinzip dann über das mikroskopische Modell möglich. Ich muss halt nur vorher festlegen, welche Sorten von Fahrzeugen ich unterscheiden möchte und kann das dann alles miteinander kombinieren. Ich meine, natürlich brauche ich dann noch zusätzliche Informationen dazu, wie groß dann die Anteile am Verkehr sind von verschiedenen Verkehrsteilnehmern, aber das kann man ja auch beobachten. Aber diese prinzipielle Möglichkeit ist hier halt gegeben, was bei den makroskopischen Verkehrsmodellen eher schwierig ist. Also da kann ich das dann nur irgendwie verschmiert wahrnehmen, beziehungsweise kann sagen, es interessieren vielleicht Abschnitte, die relativ homogen befahren sind. Oder ich betrachte dann nur die Verkehrsteilnehmer, von denen ich annehme, dass die eventuell Probleme machen. Besonders hervorgehoben werden in der Verkehrsmodellierung bei den mikroskopischen Modellen zunächst mal sogenannte Fahrzeugfolgemodelle. Ich bringe die hier auch mal an die Tafel. Fahrzeugfolgemodelle, die machen genau das, was der Name sagt. Die überlegen sich nämlich, wenn ich hier zwei Fahrzeuge habe, das eine fährt mit der Geschwindigkeit V1 und davor fährt eins mit der Geschwindigkeit V2. Die fahren beide in die gleiche Richtung und haben einen bestimmten Abstand voneinander. Ja, vielleicht schreibe ich da einfach mal Distanz. Wie wird sich wohl das Fahrzeug verhalten, was hinterherfährt in Bezug auf das Fahrzeug, was vorausfährt? Und da wird natürlich unterstellt, dass eigentlich alle Fahrzeuge gerne mit einer bestimmten höchsten Geschwindigkeit gern fahren wollen. Also zum Beispiel in der Stadt am liebsten mit 50 km/h oder auf einer Umgehungsstraße, wo dann auch nicht so viele Kreuzungen sind, vielleicht mit 70 km/h auf der Autobahn. Vielleicht die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Und die Frage ist halt, ob diese Distanz zwischen den zwei Fahrzeugen groß genug dafür ist, dass das hintere Fahrzeug noch beschleunigen wird, was natürlich auch an der Geschwindigkeit von dem Fahrzeug hier vorne liegt. Und da kann man sozusagen schon mal auf so einer, was fast so eine Art atomare Ebene für den Verkehr ist, also nur diese Beziehung zwischen den zwei Fahrzeugen, die in der Beziehung stehen, dass halt das eine dem anderen folgt, gucken, was ist eigentlich typisches Verhalten. Also typisches Verhalten des hinterherfahrenden Fahrzeugs. Und die Größen, die dann halt angeschaut werden, sind zum Beispiel eine Beschleunigung, wobei in dem Fall dann auch das Abbremsen eine Beschleunigung ist, halt nur eine Beschleunigung in die andere Richtung. Und die Entwicklung der Distanz zwischen den zwei Autos. Solche Fahrzeugfolgemodelle sind ziemlich, ich würde mal sagen, klassisch gewachsen und werden auch heute noch benutzt, um zu untersuchen, wie das zum Beispiel an Ampelkreuzungen ist. Also sind typisch für Ampelkreuzungen. Weil da geht es halt wirklich darum, wenn dann vorne wieder grün ist und alle losfahren, wie lange dauert das eigentlich, bis das geräumt ist? Oder schafft man das überhaupt in einer Ampelphase, dass geräumt ist? Und wenn die dann auf die nächste Ampel sich nähern und die zeigt vielleicht noch grün, was passiert dann? Also wie kann man da eine grüne Welle einrichten? Also das ist dann sozusagen nachgeordnet grüne Welle. Kann ich ja erst versuchen zu modellieren, wenn ich die einzelne Ampelkreuzung verstanden habe. Und heutzutage wird es immer interessanter, solche Fahrzeugfolgemodelle möglichst gut zu durchschauen für die Steuerung von intelligenten Fahrverhalten. Also nützlich oder man könnte auch sagen unverzichtbar. Ich mache das mal nicht ganz so optimistisch hier mit nützlich. Für intelligente oder intelligentes Fahrverhalten. Und damit meine ich halt, wenn ich mir auf den Plan schreibe, dass ich Autos zumindest teilweise ohne Fahrer fahren lassen möchte, dann müssen die Autos untereinander ja irgendwie regeln, dass das Auto dahinter möglichst effektiv dem Auto vorne hinterherfährt. Und ich meine, diese intelligente Fahrsteuerung nimmt natürlich auch Einfluss auf das Fahrverhalten von dem ersten Auto. Und was relativ einfach mit den Fahrzeugfolgemodellen auch zu machen ist, das ist der Spurwechsel. Ja, also man kann das dann einbauen, wann würde das hintere Fahrzeug vielleicht die Spur wechseln, um überholen zu können. Jetzt habe ich Ihnen überhaupt kein einziges echtes Modell an die Tafel gebracht, aber ich glaube, so mit dieser Überlegung, dass man da einfach versuchen will, rauszufinden, wie das hintere Fahrzeug sich verhält, nachdem es beobachtet, was das vordere Fahrzeug macht und wofür das gut ist, ist das, glaube ich, ganz gut nachzuvollziehen. Typischerweise sind die Gleichungen, die man dafür benutzt, auch Differentialgleichungen. Also nicht solche Differentialgleichungen, wie ich das letzte Mal gemacht habe bei der Verkehrsgleichung, wo ja sogar mehrere Ableitungen in verschiedenen Variablen vorkamen, also hier eine zeitliche Änderung und eine örtliche Änderung miteinander in Beziehung gesetzt wurden, was wir partielle Differentialgleichungen nennen und was sozusagen in Bezug auf Gleichungen die schwierigste Sorte von Gleichung ist, aber damit auch die, wo man das meiste drin ausdrücken kann. Hier sind das typischerweise Gleichungen, wo nur eine Variable drin vorkommt, nach der man ableitet, deswegen nicht ganz so schwierig eingeschätzt werden. Wo ich aber denke, dass es auch nicht so einfach ist, sie mit Ihnen zu diskutieren. Und außerdem wollte ich Ihnen ja anhand unserer verschiedenen Möglichkeiten, Verkehr zu modellieren, auch zeigen, was es alles für verschiedene Sorten gibt. Und Differentialgleichungen sind jetzt nicht so arg verschieden von partiellen Differentialgleichungen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich werde ein bisschen genauer mit Ihnen diskutieren, das sogenannte Nagel-Schreckenberg-Modell. Ich schreibe das erstmal an die Tafel. Also der Name kommt einfach von den, die es entwickeln haben, nämlich Herr Nagel und Herr Schreckenberg. Die haben das im Prinzip Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts veröffentlicht und implementiert. Was ein bisschen damit zusammenhängt, dass das auch eine Zeit war, wo die Computer langsam so gut einsetzbar waren und so gut zur Verfügung standen, dass man sich auch ein bisschen davon gelöst hat, immer alles mit Gleichungen zu versuchen, sondern mal andere Konzepte sich noch mehr durchsetzen konnten, die es natürlich auch vorher schon gab. Also im Prinzip mit dem Zweiten Weltkrieg gab es schon viele Ideen, wie man im Prinzip so logische Abfolgen machen kann, wo man am besten einen Computer einsetzt, weil man sonst dabei ein bisschen ungeduldig wird, was der Computer viel besser kann und er macht dann auch keine Fehler. Aber das war erstmal so ein Spiel für Leute, die wirklich einen Computer zur Verfügung hatten und sehr lange wurden die dann erstmal gebraucht, um Gehaltsabrechnungen zu machen und Wetterberechnungen und sowas. Und dann auf einmal waren die Rechner tatsächlich an jedem Arbeitsplatz vorhanden und man konnte mit solchen Sachen auch mal ein bisschen besser spielen. Und deswegen fällt in diese Zeit auch so rein, dass man dann mal andere Modelle noch näher betrachtet hat, als immer nur, Anführungszeichen, nur Gleichungen. Das Nagel-Schreckenberg-Modell ist ein Beispiel für zelluläre Automaten. Ich schreibe das mal an, zelluläre Automaten. Also das Modell realisiert einen zellulären Automat. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er einen sogenannten Zellraum hat. Das klingt erstmal schön wissenschaftlich, heißt aber nichts anderes, als dass ich mir vorstelle, ich habe eine Anzahl von Kästchen auf meinem Kästchenpapier, auf denen ich irgendwas machen kann. Und zwar meistens eindimensional, also sozusagen nehme ich aus dem Kästchenpapier nur eine Zeile raus. Oder zweidimensional, das heißt, ich kann auch das Blatt nehmen. Ich schreibe das mal hier auf, also 1D oder 2D soll heißen, hier nehme ich mir eine Zeile, hier nehme ich mir das Blatt Papier. Dann hat sozusagen jedes Kästchen auf meinem Kästchenpapier hat einen Zustand. Davon gibt es endlich viele, weil ich möchte das ja gerne dem Computer übergeben und der kann leider unendlich nichts gut behandeln. Das ist schön, jetzt habe ich hier Einzahl, also ich schreibe mal Zustände, davon endlich viele. Und jede Zelle hat genau einen Zustand. So, jetzt klingt das erstmal ziemlich langweilig, wenn ich jeder Zelle so einen Zustand zuschreibe und das sehe ich überhaupt noch nicht, was ich damit machen kann. Aber ich stelle mir halt vor, ausgehend von so einer Anfangsbelegung auf meinem Blatt Papier oder auf meiner Zeile auf dem Kästchenpapier, wo ich erstmal Zustände zugeschrieben habe, gehe ich jetzt Zeitschritten voran in der Zeit und habe eine sogenannte Übergangsfunktion, die mir sagt, was aufgrund der Lage, die ich auf meinem Blatt Papier habe, im nächsten Zeitschritt mit meinen Zellen passiert. Und die Übergangsfunktion für solche zellulären Automaten ist so gestrickt, dass ich nur Informationen nehme, die wirklich die Nachbarzellen haben. Also ich muss nicht die ganze Information wissen, sondern ich muss nur lokale Informationen haben. Also in diskreten Zeitschritten. So, damit ich dann später Formeln aufschreiben kann, brauche ich für die diskreten Zeitschritte einen Namen. Die nenne ich mal Tau, weil das Tau ein bisschen verheiratet ist mit T und T bei uns immer für die Zeit steht. Und ich meine halt hier jetzt, das ist sozusagen so eine Zeitlänge, die in dem Zeitschritt Tau kodiert ist. Also man könnte sich das vorstellen, wie ich gehe halt immer eine Sekunde, die nächste Sekunde, dann gucke ich wieder nächste Sekunde hin. Oder man kann sich das auch eben in längeren Zeitabschnitten vorstellen. Das liegt ein bisschen daran, was der zelluläre Automat macht. Sorgt lokale Übergangsfunktionen für die Bestimmung des neuen Zustands jeder Zelle. Und das ist nicht nur so gesagt, sondern das ist auch wirklich so gemeint, dass das nur eine lokale Übergangsfunktion ist. So, gibt heute leider kein Gelb mehr, da müssen wir mit Orange leben. Das Lokal heißt also, dass nur Informationen über die Nachbarn gebraucht wird. nur Informationen über Nachbarzellen werden berücksichtigt. Und das ist tatsächlich eine Einschränkung oder eine Spezifizierung dafür, was so ein zellulärer Automat leisten soll. Im Prinzip können Sie sich vorstellen, dass Sie also nur mit Ihren Nachbarn schwatzen können, um Ihr Meinungsbild abzugleichen. Und Sie können jetzt nicht Zettelchen reisen lassen und warten, bis das Zettelchen wieder da ist, weil Sie jemand anders fragen wollen. Das ist also nicht vorgesehen beim zellulären Automaten. Jetzt klingt das natürlich erstmal so ein bisschen sehr theoretisch und ist auch nicht so richtig klar, wieso das spannend sein soll. Da stehe ich jetzt noch in der Schuld, Ihnen das zu beweisen, dass das tatsächlich für den Verkehr was taugt. Aber ich hatte mir überlegt, als erstes würde ich Ihnen gerne mal ein Beispiel vorstellen, was mit Verkehr überhaupt nichts zu tun hat. Und ich habe das auch schon mal auf unsere Seite gebracht. Das ist nämlich das Game of Life. Da können Sie also auch schauen und das zu Hause mal spielen. Das Game of Life hat ganz wenige Regeln. Wir nehmen also ein Kästchenblatt, wie ich es eben schon versucht hatte, vor Ihrem inneren Auge entstehen zu lassen. Und am Anfang sagen Sie, bestimmte Kästchen auf Ihrem Blatt sind belebt und andere Kästchen sind unbelebt. Die einen leben, die anderen sind tot. Ausgehend von dieser Anfangssituation werden Zellen entweder im nächsten Schritt tot sein oder im nächsten Schritt neu zum Leben erwachen oder lebend bleiben. Und die Regeln dafür sind sehr einfach. Wenn Sie nämlich wenn Sie nur einen Nachbarn haben oder keine Nachbarn, dann sterben Sie, weil Sie so einsam sind. Wenn Sie vier oder mehr Nachbarn haben, dann müssen Sie sterben, weil es schon zu viel los ist rings um Sie. Reichen die Ressourcen nicht mehr. Wenn Sie aber zwei oder drei Nachbarn haben, dann dürfen Sie überleben. Wenn eine Zelle noch nicht lebt, aber drei lebendige Nachbarn hat, dann wird sie zum Leben erweckt. Ja, das sind im Prinzip hier so vier Regeln, man könnte die sogar noch ein bisschen kürzer fassen, weil es im Prinzip nur darum geht, wann muss eine lebende Zelle sterben, wann kann eine lebende Zelle am Leben bleiben und wann kann eine tote Zelle zum Leben erwachen. Das sind nur drei Regeln. Das Interessante ist, dass man mit diesen einfachen Regeln tatsächlich sehr interessante Muster erzeugen kann. Kann das zum Beispiel auf der Wikipedia-Seite dazu recht schön sehen. Ist zum Beispiel gleich hier oben so eine Figur, wo man sieht, dass also hier unten ist so ein Dreieck und dieses Dreieck wandert durch nach oben, bleibt nicht immer ein Dreieck, aber das gleitet so hier durch. Ne? Und dann gibt es auch Objekte, die sich während dieses Spiels gar nicht verändern. Statische Objekte. Das sind diese Objekte hier. Die sind so angelegt, dass aufgrund der Regeln sich da nichts ändern kann. Und dann gibt es Objekte, die sich so periodisch ändern. Die haben auch alle einen schönen Namen bekommen, damit man sich darüber halten kann. Und natürlich kann man jetzt auch Fragen stellen, was ist möglich, was ist unmöglich. Und das war eigentlich auch der Grundgedanke von Conway, als er sich das Spiel überlegt hat, ob es möglich ist, dass aus so einer endlichen Zahl von lebendigen Zellen aufgrund dieses sehr einfachen Modells was entstehen kann, wo es potenziell unendlich viele lebende Zellen geben kann. Wobei das natürlich voraussetzt, dass es halt nicht ein endlicher Zellraum ist, sondern dass das Blatt Papier, auf dem Sie das spielen, unendlich fortgesetzt gedacht werden kann. Okay, jetzt habe ich hier, genau. Also diese Links zur Wikipedia-Seite und zu der Simulation finden Sie schon auf unserer Seite. Da können Sie selber mal ausprobieren, ob Sie das anspricht, mal so auszuprobieren, was da alles passieren kann. Weil ich finde, so als wirkliches Kästchenspiel ist es ein bisschen langweilig. Also das möchte man dann schon im Computer übergeben, um mal ein paar Sachen ausprobieren zu können. So, wie kann man jetzt so eine Idee umsetzen für Verkehrsmodellierung? Das ist, glaube ich, gar nicht so überraschend, wenn ich Ihnen das einfach mal sage. Also wir stellen uns vor, wir haben hier zum Beispiel einen Abschnitt einer Autobahn, auf dem wir den Verkehr modellieren wollen, dann teilen wir uns diesen Abschnitt der Autobahn einfach in solche Zellen ein. Und jede Zelle kann ein Auto oder kann ein Fahrzeug einer bestimmten Geschwindigkeitsstufe enthalten? Die Idee, dass man da einfach die richtige Geschwindigkeit zuschreibt, ist nicht so richtig realistisch, weil ich ja so einen endlichen Zustandsraum brauche und so eine kontinuierliche Größe wie Geschwindigkeit, die ja alle Werte auf der reellen Achse annehmen kann, ist da nicht so sinnvoll. Aber ich kann zum Beispiel sagen, mein Auto fährt ungefähr mit der Geschwindigkeit 15 Kilometer pro Stunde. Das ist dann eben eine Klasse, der 15 Kilometer pro Stunde artig Geschwindigkeitsunterwegsseienden. Oder 30 Kilometer pro Stunde oder 45 Kilometer pro Stunde. Also ich muss mir halt im Vorhinein überlegen, welche Stufen an Geschwindigkeiten möchte ich da zulassen. Es ist am Anfang gar nicht so richtig klar, welche Stufen sind da sinnvoll. Und auch, wie möchte ich eigentlich jetzt meinen zellulären Automaten, der erstmal diese, ja, also die Grundidee ist klar, aber ich muss das ja auch mit Zahlen unterlegen, wie ich das mache. Und ich schlage Ihnen einfach mal vor, dass wir das so machen, dass es nicht zu fein granular wird, dass wir sagen, die Höchstgeschwindigkeit, also Vmax, soll entsprechen, dass ich 5 Zellen pro Zeiteinheit fahren kann. Und da muss man halt schauen, dass das in irgendeiner Art und Weise umgesetzt werden kann, dass das vielleicht so einer sinnvollen Geschwindigkeit auf der Autobahn entspricht. Das ist erstmal so eine Idee oder Grundannahme. Dann möchte ich gerne, dass ich diese Zellen umrechnen kann in eine Länge. Also Länge. Ich setze das einfach mal so in Anführungszeichen, weil das natürlich in der Computerrechnung nicht interessant ist, aber wenn ich das dann wieder übersetzen will in ehrliche Geschwindigkeiten, dann brauche ich das wirklich als Länge der Zellen. Da stelle ich mir vor, ich brauche eine Zelle, um darin einen typischen PKW unterzubringen, mit einem Sicherheitsabstand, der so ungefähr der maximalen Geschwindigkeit entspricht, die gefahren werden kann. Und Vorschlag: Das sind ungefähr 7,50 Meter. Ja, ich habe es jetzt nicht angeschrieben, also es ist ungefähr ein Auto plus Sicherheitsabstand. Und natürlich, wenn Sie dann so eine Simulation für LKW machen würden, dann müssten Sie diese Länge entsprechend anpassen. So. Dadurch, dass ich mir halt in dem Modell vorstelle, dass in jedem Zeitschritt die Autos durch meinen zellulären Automaten durchwandern, entsprechend ihrer Geschwindigkeit. Also sprich, wenn ich nur ein Fahrzeug hätte, würde das halt einfach versuchen, mit der maximalen Geschwindigkeit durchzufahren. Wenn es am Anfang nicht schon die maximale Geschwindigkeit hat, wird es halt einfach so lange beschleunigen, in einer realistischen Beschleunigungsart, bis es die maximale Geschwindigkeit hat und dann immer diese Sprünge machen, die der maximalen Geschwindigkeit entsprechen. Also ich gucke sozusagen nur jede Sekunde einmal hin und sehe dann das Auto immer an einer neuen Stelle aufblitzen und dazwischen interessiert mich das nicht, was da passiert. Das heißt aber auch, dass diese sozusagen die Geometrie, die ich hier als Länge der Zellen hinterlegt habe, und dass ich so eine maximale Geschwindigkeit mit 5 Zellen pro Zeiteinheit ansehe, das ist nicht komplett voneinander trennbar. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Weg, der zurückgelegt wird, oder der Anzahl der Zellen. Das überträgt sich ja in dem Modell als wie viele Zellen ich nach rechts durchwandern kann. Und dem Zeitschritt, den ich ja Tau genannt hatte, dieser diskrete Zeitschritt aus unseren Geschwindigkeitsvorgaben. Also ich schreibe das mal auf. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Weg. Und Weg ist jetzt hier eigentlich die Anzahl. Schreibe ich mal so als Hash, das ist so eine übliche Abkürzung dafür. Anzahl der Zellen, die das pro Zeitschritt wandert. Und diskreten Zeitschritt. Und natürlich muss man da auch so ein bisschen mit einem Kompromiss rangehen, damit das noch feingranular genug bleibt, damit man da überhaupt Aussagen machen kann. Und mit den 5 Zellen sind wir da also auch schon relativ niedrig ins Rennen gegangen. Und als guter Kompromiss in dem Modell hat sich erwiesen, dass man da 1 Sekunde als Zeitschritt nehmen kann. Das ist deswegen ein guter Kompromiss, natürlich in erster Linie, weil wir dann, wenn wir das aufdröseln, sehen, dass die Geschwindigkeiten und die Entfernung, die in der Geschwindigkeit zurückliegt, passen. Aber andererseits auch, weil im Prinzip Sekunde auch das ist, was man so als Mensch braucht, um zu reagieren. Also sozusagen diese Reaktionsgeschwindigkeit von 1 Sekunde kommt da in unserem Modell auch vor und wirkt jetzt auch für das Modell entsprechend feingranular genug. Wenn wir das jetzt mal umrechnen, was das bedeutet für unsere Geschwindigkeitsklassen, die wir ja pro Zelle vorsehen wollen. Also konkret, 1 Zelle pro Zeitschritt Tau entspricht dann 27 Kilometer pro Stunde. 2 Zellen pro Zeitschritt entspricht dem Doppelten. Also 54 Kilometer pro Stunde und so weiter. Und 5 Zellen, was wir ja als Maximum angesehen haben, sind dann ungefähr 135 Kilometer pro Stunde. Das heißt, das Modell ist jetzt so gestrickt, dass es für Autobahnen ganz okay ist, weil wir dann als maximale Geschwindigkeit tatsächlich diese 135 realisieren können. Und wenn freie Fahrt ist und die Autos auch schneller unterwegs sein dürfen und deswegen dann auch meistens schneller unterwegs sind, dann gibt es auch nicht so viel zu untersuchen. Wenn der Verkehr dichter wird, ist das so eine Art Geschwindigkeit, die sich dann von alleine als maximale Geschwindigkeit einstellt. Das heißt, das ist ganz okay. Im Straßenverkehr jetzt für Ortschaften, wo ja die Geschwindigkeitsbegrenzung 50 Kilometer pro Stunde ist, hätten wir nur die 2 Möglichkeiten, halt 1 oder 3 Möglichkeiten, kann natürlich auch stehen bleiben, das Auto, aber das ist nicht so interessant. Dann, dass es mit der Geschwindigkeit unterwegs ist, also um 27 Kilometer pro Stunde ungefähr oder um 54 Kilometer ungefähr, das ist natürlich jetzt nicht besonders genau. Das heißt, für Stadtverkehr ist es vielleicht nicht so ein gutes Modell, so wie wir es jetzt eingerichtet haben. Also das passt jetzt für Autobahnen. Und das ist auch ganz okay so, weil so einfach, wie wir das jetzt anlegen werden, haben wir ja keine Ampeln dazwischen und keine Kreuzungen, auch keine Auffahrten, Abfahrten, sondern wir sind eigentlich erstmal nur daran interessiert, wie der Verkehr fließt unter dem Einfluss der anderen Fahrzeuge. Also so wie bei den Verkehrsfolgemodellen. Wenn ich kein Auto vor mir habe, dann versuche ich die maximale Geschwindigkeit zu fahren. Wenn ein Auto vor mir herfährt, muss ich irgendwie darauf reagieren. Man muss rechtzeitig ein bisschen langsamer fahren, eventuell. Oder müsste dann eventuell die Verkehrsspur wechseln. Das habe ich jetzt in dem Modell nicht drin, weil ich hier nur eine Linie angelegt habe. Aber im Prinzip könnte man dadurch, dass man da solche 2 Linien nebeneinander legt und dann entsprechend Regeln aufstellt, wann man von der einen in die andere wechselt, auch einen Spurwechsel realisieren. So, aber ich möchte jetzt erstmal nur auf die Grundideen zu sprechen kommen, weil ich denke, dass wir auch mehr in einer Vorlesungsstunde nicht so schaffen können. Jetzt ist die Frage, also wir haben sozusagen erstmal die Objekte definiert, mit denen wir agieren wollen. Wir werden also in jeder Zelle eintragen, ob da ein Fahrzeug drin ist und wenn ein Fahrzeug drin ist, mit welcher Geschwindigkeit das unterwegs ist. Und dadurch, dass wir uns auf diese 5 Klassen von Geschwindigkeiten eingeschränkt haben, können wir das einfach durch die Zahl 0, dann steht's 1, 2, 3, 4, 5 ausdrücken. Ist ein relativ einfaches Modell. Jetzt ist die Frage, was unsere lokale Übergangsfunktion machen soll. Die lokale Übergangsfunktion, die ist auch tatsächlich lokal, weil natürlich jedes einzelne Fahrzeug nur auf das eingeht, was das Fahrzeug davor macht. Also sozusagen guckt sich nur einen Nachbarn an, und zwar sogar nur einen konkreten Nachbarn, nämlich das Fahrzeug, was vorher fährt. Also abhängig vom Abstand zum vorhergehenden Fahrzeug. Und erstmal fertig schreiben, sonst schreibe ich wieder irgendwelchen Unfug, wenn ich noch was anderes dazu sage. Das ist natürlich auch nicht Abstand irgendwie unbedingt in Metern, sondern der Abstand ist dann einfach angegeben in der Zahl der Zellen, die noch bis zum nächsten Fahrzeug sind. Also Anzahl Zellen dazwischen. Und die zweite Information ist noch, eigentlich noch zwei Informationen, nämlich die eigene Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit von dem vorhergehenden Fahrzeug. Also es ist abhängig vom erstens Abstand zum vorhergehenden Fahrzeug, zweitens eigener Geschwindigkeit in unserem Raster und drittens Geschwindigkeit des vorhergehenden Fahrzeugs oder vorherfahrenden. Ja, vielleicht schreibe ich hier noch einmal dazu, dass natürlich diese Geschwindigkeit angegeben wird in entweder 0, 1, 2, 3, 4 oder 5. Das sind die 6 Geschwindigkeiten, die vorkommen können. Und dann kann man das natürlich anhand unserer Tabelle auch wieder umsetzen in Kilometer pro Stunde, wenn man das dann irgendwann braucht. Aber solange gerechnet wird, braucht man das eigentlich nicht. Ja, soweit ist das eigentlich erstmal relativ übersichtlich und ich glaube auch einigermaßen vernünftig. Und das Einzige, was jetzt erstmal nicht so gut nachvollziehbar ist, wo jetzt eigentlich diese Werte hier kommen, aber die kommen halt einfach aus der Erfahrung mit dem Modell. Also das, welche Länge einer Zelle ist sinnvoll, damit die Simulation noch sinnvoll möglich ist, wie viele Stufen von Geschwindigkeiten sind sinnvoll, damit das nicht zu komplex wird, aber noch Verkehr simulieren kann. Und was ist ein guter, diskreter Zeitschritt? Und wir haben uns halt entschieden für eine Sekunde und diese 5 Zellen pro Zeiteinheit. Jetzt kommen noch die Regeln, die unsere lokale Übergangsfunktion einhalten soll. Die erste Regel ist, dass jedes Fahrzeug versucht zu beschleunigen, bis es auf die maximale Geschwindigkeit kommt. Und es kann in jedem Zeitschritt maximal eine Geschwindigkeitsstufe zulegen. Also Beschleunigung, die Geschwindigkeit von dem Fahrzeug, also V steht wieder für Geschwindigkeit, I zählt einfach meine Fahrzeuge. Im Moment haben wir noch gar keine an der Tafel, aber natürlich werden wir dann irgendwann mal versuchen, viele Fahrzeuge zu betrachten und ich zähle die dann mit dem Index I durch, ist dann entweder die maximale Geschwindigkeit, wenn ich die erreicht habe, oder meine Geschwindigkeit, die ich im Schritt vorher hatte, plus 1 und davon das Minimum. Das kann jetzt kein Mensch mehr lesen, sorry. So. So, das liest sich jetzt komplizierter, als es ist, weil es immer mit diesen Vorschriften wähle das Minimum aus oder wähle das Maximum aus. Aber eigentlich ist die Vorschrift nur, ich kann in einem Zeitschritt eine Stufe erklettern, zwischen diesen verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Also ich kann zum Beispiel von 27 Kilometer pro Stunde auf 54 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Und ich muss aber mit dem Beschleunigen aufhören, wenn ich die maximale Geschwindigkeit erreicht habe. Das ist das, was jetzt hier als mathematische Formel dasteht. Es kann aber auch sein, dass ich bremsen muss. Und zwar, falls der Abstand zu dem vorhergehenden Fahrzeug nicht dafür ausreicht, dass ich mit meiner aktuellen Geschwindigkeit weiterfahren kann, also falls der Abstand, den bezeichne ich mal mit D, wie die Distanz, die ich hier auch eingetragen habe, das ist so eine übliche Abkürzung für Abstand, also falls meine Geschwindigkeit größer ist als der Abstand zum nächsten Fahrzeug, da muss ich bremsen. Und zwar auf die Geschwindigkeit, die diesem Abstand entspricht. Das ist ein bisschen lustig hier in den Formeln, dass im Prinzip Meter und Geschwindigkeiten auf einmal mit demselben Maß gemessen werden. Aber das liegt einfach daran, dass wir diese Stufen haben, die sich direkt in die Längeneinheiten umrechnen lassen. Und das, was ich hier ausgerechnet habe, wie sich die Fahrzeuge nach dem Zeitschritt verhalten sollen, das muss dann ausgedrückt werden in meinem zellulären Automaten, indem die Autos dann wirklich diesen Weg auch zurücklegen als drittes Schritt. Das heißt dann bewegen. Also das Fahrzeug mit der Nummer I muss VI-Zellen nach rechts bewegt werden. Was dadurch realisiert wird, dass ich diese Regeln habe, ist, dass es keine Kollisionen gibt. Das möchte ich natürlich gerne haben, weil das im echten Leben auch höchstens aus Versehen passiert und nie mit Absicht. Also wir gehen jetzt mal von irgendwelchen mörderischen Absichten nicht aus. Keine Kollisionen. Und die Zahl der Fahrzeuge bleibt auch konstant. Weil ich das Einzige, was ich mache, ist ja, Fahrzeuge werden um eine bestimmte Anzahl von Zellen nach rechts verschoben. Das sind die Regeln. Was ich natürlich für eine Simulation brauche, ist auch noch eine Anfangsbelegung. Also für eine Simulation zusätzlich, ich nenne das mal A, B wie Anfangsbedingungen. Gemeint ist natürlich, dass dann festgelegt ist, in welchen Zellen sich ein Fahrzeug befindet und welche Geschwindigkeit das hat. Und dann brauche ich natürlich auch noch Aussagen dazu, ob es dann Autos gibt, die von links in meinen Abschnitt hineinfließen, weil dafür gibt es keine Regel. Das ist so eine Art Randbedingung auf dem linken Rand. Und dann brauche ich auch noch eine Bedingung, wenn die Autos rechts rausfahren aus meinem Abschnitt, den ich simulieren will, ob die dann einfach verschwinden oder ob das vielleicht auch ein Kreis ist, dass das dann rechts rausfährt und links wieder reinfährt. Das bezeichne ich deswegen hier mal als Randbedingung, RB. Und ich schreibe das in der Mehrzahl, weil es einen linken und einen rechten Rand gibt. Aber es kann natürlich sein, dass es eine Bedingung ist, die zwischen den beiden vermittelt. Okay, jetzt hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht das mal an einem Beispiel uns angucken. Sorry, ich bin mit links nicht so geschickt, aber rechts ist meiner Finger so voll Kreide, dass ich da ungern hier auf den Rechner tippen will. So, das ist also wieder eine Seite aus einem Buch, wo das mal exemplarisch dargestellt ist. Es gibt also hier drei Fahrzeuge, die sozusagen als eine Art Anfangsbedingung gegeben sind oder als Zwischenschritt in meiner Simulation. Das eine Fahrzeug hier vorne in der ersten Zelle ist also in der Geschwindigkeitsstufe 2 unterwegs. Dieses Auto hier mit 3 Zellen Abstand davor ist mit der Geschwindigkeitsstufe 3 unterwegs. Dann haben wir eine freie Zelle und davor ist ein Fahrzeug, was steht. Das hat die Geschwindigkeitsstufe 0. Das ist der Ausgangszustand der Simulation. Dann haben wir 3 Zeilen darunter, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, der in jeder Simulationsstufe durchgeführt werden soll. Der erste Schritt ist also beschleunigen. Und Sie sehen, dass dieses Fahrzeug mit der Geschwindigkeitsstufe 2 eine Stufe beschleunigen kann, nämlich auf Stufe 3. Das Fahrzeug mit der Stufe 3 versucht auf Stufe 4 zu beschleunigen und das stehende Fahrzeug versucht auf Stufe 1 zu beschleunigen. Da muss man schauen, ist das überhaupt realistisch? Also müssen die vielleicht doch lieber bremsen. Für das Fahrzeug, was hier versucht, auf Stufe 3 zu kommen, können wir zählen, 1, 2, 3 Zellen davor sind frei. Das kann also tatsächlich so schnell fahren. Für dieses Fahrzeug hier ist nur eine freie Zelle da. Deswegen kann es also nicht beschleunigen, sondern muss bremsen. Und zwar auf die Stufe 1 runterbremsen, weil nur eine Zelle davor frei ist. Und dieses Fahrzeug, was am Anfang gestanden hat und dann sozusagen im ersten Schritt in der Beschleunigungsstufe zugesprochen bekommen hat, dass es auf 1 beschleunigen könnte, muss stehen bleiben, weil hier auch noch ein Auto davor steht. Das hatte ich beim ersten Mal gar nicht mit benannt, weil man davor nur den hinteren Teil sieht. Das hat nämlich davor keinen Platz. Das heißt, das bleibt bei Stufe 0. Das heißt, es ist jetzt festgelegt, dass die Autos, das erste Auto geht also von 2 auf 3. Das zweite Auto geht von 3 auf 1 runter, das muss stark abbremsen und das stehende Fahrzeug bleibt stehen. Und entsprechend müssen die Fahrzeuge jetzt bewegt werden. Das heißt, das geht jetzt 1, 2, 3 Schritte nach rechts, befindet sich anschließend also hier. das Fahrzeug mit der Geschwindigkeitsstufe 1 geht 1 nach rechts, behält also diesen Abstand, hat jetzt einen Abstand von 1 zu dem schnell von hinten ranfahrenden Fahrzeug und das stehende Fahrzeug bleibt stehen, wo es ist. Und da haben wir jetzt sozusagen eine Simulationsstufe von einer Sekunde abgeschlossen mit den 3 Schritten. Das ist das, was der Computer uns dann abnehmen soll. Wir sehen schon, was passiert. Wenn der hier natürlich die ganze Zeit stehen bleibt, ist der nächste Simulationsschritt, dass die alle 3 da zum Stehen kommen. Und dann ist die Simulation auch schon beendet, wenn sich davor nichts mehr ändert. Aber das können wir jetzt hier nicht sehen. Das ist die Frage. Also ich würde mal sagen, in den Annahmen klingt das jetzt erstmal nicht so total unvernünftig. Aber was man in dem Modell realisieren kann, ist, dass die Autos in Abhängigkeit davon, wie viel Platz sie vor sich zur Verfügung haben, verschiedene Geschwindigkeiten annehmen können, beschleunigen und bremsen können und dass das kollisionsfrei passiert. Die Frage ist, wenn man das jetzt wirklich simuliert, welches Langzeitverhalten damit realisierbar ist. Es ist natürlich sicherlich keine Frage, die man ganz global beantworten kann, weil das davon abhängt, wie dicht der Verkehr ist. Aber zum Beispiel, wenn man sich mal vorstellt, man belegt 10% aller Zellen, dann heißt das immer noch, dass ziemlich viele von den Autos, also zumindest im Schnitt gesprochen, ich kann natürlich auch einfach alle Autos hintereinander weg einsortieren und dann ist hinten ganz viel Platz. Und dann dauert es eine ganze Weile, ehe das vorderste Fahrzeug den vielen Platz von hinten irgendwie benutzen kann und sich das alles gleichmäßig verteilt. Aber im Prinzip gibt es dann in dem Modell genug Platz, dass die Fahrzeuge Schritt für Schritt beschleunigen können, bis alle mit der maximalen Geschwindigkeit unterwegs sind. Und tatsächlich gibt es in dem Bungartz auch eine schöne Abbildung dazu. Das ist auf Seite 8. Müssen Sie also so lesen. Die Anfangsbelegung ist hier oben bei 0 und in den Graustufen ist kodiert, wie schnell die Fahrzeuge unterwegs sind. Wenn es hellgrau ist, dann sind sie langsam unterwegs. Wenn sie dunkelgrau sind oder im Prinzip ist das in Schwarz auf der Seite und nur mit dem Projektor wirkt es mehr dunkelgrau, dann sind sie mit der maximalen Geschwindigkeit unterwegs. Und obwohl die Anfangsverteilung so ist, dass die schon immer so ein bisschen clustermäßig sind, also die haben nicht alle wirklich am Anfang sehr viel Platz, um auf die maximale Geschwindigkeit zu kommen, dauert es doch nicht lange, bis sich dann so ein gleichmäßiges Verteilungsbild ausbildet und alle Wagen mit maximaler Geschwindigkeit unterwegs sind. Also sie haben nicht alle dann auch einen identischen Abstand zueinander, sondern auch unterschiedliche Abstände. Aber die Abstände sind halt groß genug dafür, dass sie alle mit maximaler Geschwindigkeit unterwegs sein können. Also wenn man belegt 10% aller Zellen, dann sehen wir halt an der Simulation, und man kann das im Prinzip auch nachweisen, woran das liegt. Das ist dann so eine, überlegen, wie ich das ausdrücken wollte, eine gleichmäßige Verteilung des Verkehrsaufkommens und keinen Stau. Ich schreibe vielleicht einfach mal keinen Stau, weil das die Information ist, die ich jetzt erstmal für die wichtige halte, weil Sie erinnern sich ja noch an unsere 2 Fragen, die wir an die makroskopischen Modellen hatten. Kann man irgendwie Einfluss drauf nehmen, dass der Fluss maximal wird? Und zweitens, wie kann man es erklären, dass es einen Stau aus dem Nichts gibt? In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass, also 10% ist natürlich noch relativ niedrig. Das ändert sich auch nicht gerade sehr stark bis zu einer bestimmten Schranke, die dann als so eine Art Kapazität der Straße angesehen wird, die so in einer Größenordnung von 22% Belegung ist. Was ich Ihnen gerne zeigen wollte, ist jetzt ein Beispielfilm, wo man dran sieht, dass es natürlich in echt anders ist, nämlich so, wie Sie es auch kennen. Ja, das heißt also, unser Modell, was wir jetzt aufgestellt haben, ist zumindest in den Simulationsergebnissen noch nicht wirklich realistisch, weil in der Realität natürlich die Staus tatsächlich auftreten. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was haben wir denn in unserem Modell vergessen zu berücksichtigen, was am Ende dafür zur Verantwortung gezogen werden kann, dass es dann zu Staus kommt. Haben Sie denn eine Idee, was das sein könnte, ja?
Der Mensch.
Der Mensch, genau, als hätten Sie in mein Skript geguckt. Der Mensch ist nämlich keine Maschine. Mensch ist keine Maschine. Und es gibt verschiedene Dinge, die man als menschliches Verhalten berücksichtigen muss im Modell, damit das realistischer wird. Und das war jetzt für unsere makroskopischen Modelle noch nicht so relevant, weil wir uns ja da nur so das mittlere Verhalten angeguckt haben. Aber hier bei den mikroskopischen Modellen, wo man halt ganz genau einzelne Fahrzeuge verfolgt, da muss man halt in Betracht ziehen, dass Menschen nicht so fahren, wie das der Computer vorhersagen würde, wie das halt optimal ist, optimal beschleunigen, optimal abbremsen. Und ich sammle vielleicht mal Sachen, die den Menschen ausmachen, und dann müssen wir gucken, was wir davon ins Modell kriegen. Das Erste, was beim Menschen ist, der hat natürlich eine Reaktionszeit. Das heißt, der ist nicht so, dass er in Echtzeit reagieren kann. Und die Reaktionszeit ist ungefähr eine Sekunde, wenn er aufmerksam ist. Wenn man ein bisschen müde ist oder abgelenkt oder wenn man nicht so auf der Höhe ist, dann kann das auch länger sein. Und es gibt auch so Tests, wo man halt rausfinden kann, für verschiedene Menschen haben tatsächlich auch verschiedene Reaktionszeit und eine Sekunde ist nur so ein Zwischenwert oder Mittelwert. Dann machen Menschen natürlich auch Schätzfehler, weil in dem Modell steckt ja drin, dass ich richtig einschätzen kann, erstens, wie groß ist der Abstand zu dem Auto davor und zweitens, wie schnell ist das Auto vor mir unterwegs. Also Schätzfehler für Abstand und Geschwindigkeit des vorherfahrenden Fahrzeuges. Und das ist ja, sind ja Größen, die in unserem Modell eingehen, die direkt auf mein Verhalten in dem hinterherfahrenden Fahrzeug Einfluss hätten. So, das klingt erstmal so, als ob man das, also zumindest die Reaktionszeit, ganz gut in das Modell kriegt, wobei dann ein bisschen die Frage ist, ob das so richtig viel hilft. Das mit den Schätzfehlern ist natürlich ein bisschen schwierig, weil da auch jeder Mensch ein bisschen anders ist und auch nicht so klar ist, wie man das überhaupt übersetzen kann. Aber was ich noch viel krasser finde, ist, dass wir als Menschen unser Verhalten anpassen an das, was wir eigentlich erwarten. Also das Fahrverhalten hängt ab von unserer Erwartungshaltung oder von unserer Erwartung, um es ein bisschen umgangssprachlicher zu formulieren. Also wenn ich eigentlich auf einer Autobahn unterwegs bin und bin mir jetzt nicht gewahr, dass ich vielleicht auf ein Stauende auffahre, dann erwarte ich von dem vor mir fahrenden Fahrzeug auch, dass das auch in den nächsten 3 Sekunden mit der maximalen Geschwindigkeit unterwegs sein wird und ich richte mich nicht unbedingt auf Bremsen ein. Und deswegen ist es manchmal auch ziemlich heftig, wenn dann doch so ein Stauende ganz unverhofft kommt, dass man es dann wirklich noch schafft, zum Stehen zu kommen. Ja, so eine Schrecksekunde, die dann durch alle geht, auch durch alle, die nicht am Lenker sitzen, dass man dann wirklich ganz schnell zum Stehen kommen muss, weil man einfach so eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und wenn eine Situation dieser Erwartungshaltung dann nicht entspricht, dann geht so eine Risikowarnung durch den ganzen Körper und man hat so ein Notprogramm, was dann einspringen muss. Das ist auch so ein Notprogramm, was dann zum Beispiel auf dem Übungsplatz geübt werden kann, wie man dann sinnvoll sich verhalten kann. So, und diese Erwartungshaltung zu modellieren, das stelle ich mir relativ aussichtslos vor. Andererseits ist es so, dass die auch ein bisschen ausbügelt, dass wir solche Schätzfehler machen. Ich habe sozusagen so eine dynamische Möglichkeit aufzunehmen, wie alle anderen sich bewegen und bin dann deswegen mit dieser Reaktionszeit nicht so arg gehandicapt, weil ich das dadurch wieder ausgleichen kann. Dann ist es so, dass man halt beobachtet, dass das Fahrverhalten auch vom Kontext abhängt. Was ich damit meine, wenn ich zum Beispiel weiß, ich stehe jetzt im Stau, entweder weil ich schon eine Weile stehe oder weil man sieht, wie es den Berg da hoch sich alles noch staut. Wenn sich da eine Lücke auftut vor mir, dann ist es vielleicht nicht so, dass ich mit möglichst schnell diese Lücke schließe. Höchstens, wenn ich dem auf der Nachbarspur nicht gönne, dass er da reinwechseln kann. Sondern ich lasse vielleicht auch erstmal eine größere Lücke entstehen, bevor ich dann wirklich beschleunige. In der Hoffnung, dass vielleicht dann auch das Fahrzeug nicht mehr steht, sondern sich langsam bewegt und dass wir uns alle langsam weiter bewegen könnten. Während wenn ich an der Ampel losfahre, habe ich halt eine bestimmte Erwartungshaltung, dass auch die, die ganz vorne stehen, diesen Raum der Ampelkreuzung ganz schnell verlassen werden. Und gerade wenn man im Berufsverkehr unterwegs ist, kennt man auch seine Ampelschaltung schon ganz genau und hat im Prinzip so ein Fahrverhalten, was genau auf diesen Kontext abgestimmt ist. Und dann fallen einem immer alle die auf, die nicht auf dem Weg zur Arbeit sind, also nicht jeden Tag diese Kreuzung benutzen, weil die sich eventuell ein bisschen anders verhalten, als es der Gruppe als bestes, als die Gruppe, die erfahren ist, als bestes empfinden würden. So, was wären jetzt Möglichkeiten, das ins Modell einzubringen? Man könnte natürlich eine eingebaute Verzögerung machen, um auf diese Reaktionszeit einzugehen. Das ist auch was es tatsächlich als ausgebaute Modelle jetzt nicht nur unbedingt im Verkehrskontext, sondern auch an anderen Sachen gibt. Die nennen sich dann Delay-Systeme. Das ist einfach von dem englischen Wort für Verzögerung. Wo man dann halt sagt, ich habe im Prinzip eine Gleichung, die meinen Zustand beschreibt, aber meine Zeit, auf die ich mich beziehe, ist halt nicht die aktuelle Zeit, sondern erst die Zeit in einer Sekunde. Und da muss ich halt so eine Wartezeit immer in meinem System drin haben, wann erst das wirklich wirksam wird. Und dann kann natürlich auch sowas passieren, wie wir eben in dem Film gesehen haben, diese Stauwelle, wo dann immer ein Auto anfährt und dann aber gleich wieder ganz zum Stehen kommen ist und nicht einfach langsam weiterfahren kann, weil halt das Auto davor nicht entsprechend die Geschwindigkeit hat und dann immer noch im Weg steht. Das heißt, diese Information, es könnten jetzt eigentlich alle langsam weiterfahren, die setzt sich nicht schnell genug durch das System fort. Also in solchen Delay-Systemen kann es dann auch zu solchen Oszillationen kommen. Und das ist im Prinzip, deswegen ist das auch so ein interessantes Forschungsgebiet, weil entweder möchte man das gerne erreichen oder man möchte es vermeiden. Und dafür kann man dann Regeln aufstellen und nachweisen, dass das auch stimmt. Die zweite Möglichkeit ist, diese zufälligen Dinge, wie diese Schätzfehler oder dass man das Fahrverhalten nicht nur unbedingt von den aktuellen Größen abhängig macht, sondern auch von seinen eigenen Erwartungen an das Geschehen. Also, dass man so eine Art Zufälligkeit in das Modell einbaut. Also zufällige Größen einbauen. Weil das ist erstmal sehr grob ausgedrückt als eine Idee und noch nicht sehr konkret, wie man das dann auch mathematisch fundiert machen kann. Weil eigentlich, wenn man dann irgendwas als zufällig ansehen möchte, wenn wir dann gleich sehen, was sich dafür eignet, dann braucht man eigentlich auch ein richtiges mathematisches Modell für den Zufall. Also eigentlich ein, das nennt man dann immer stochastisches Modell. Da ist halt drin in der Beschreibung verschlüsselt, dass das vom Zufall abhängt. Stochastisches mathematisches Modell nötig. Aber so kompliziert wollen wir das ja gar nicht machen. Was ich nämlich vorschlage, ist, wir erweitern unser Modell nur um eine Regel. Ich nenne das Modell einfach mal 1 bis 3, weil da oben stehen ja noch die drei Regeln, die wir machen. 1 bis 3 um eine Regel. Und die Regel heißt Trödeln. Die ist tatsächlich auch eine Fachbezeichnung in dem Modell. Wir führen nämlich den sogenannten Trödelfaktor ein. Und dieser Trödelfaktor, also ich werde die Regel gleich noch aufschreiben, aber die Idee kann ich ja schon mal so sagen, die realisiert im Prinzip das, was Sie an dem Fahrverhalten auch in dem Film gesehen haben. Ne, die sind alle erstmal mit so einer relativ langsamen Geschwindigkeit in den Kreis eingefahren, aber es ist nicht gelungen, dass der als erster fährt einfach diese Geschwindigkeit hält, sondern er ist ein bisschen von dieser Geschwindigkeit abgewichen und da musste auch das hinterherfahrende Fahrzeug abweichen und so weiter. Und das hat sich dann als Information fortgesetzt, bis es halt sich so schlimm diese Störung ausgewirkt hat, dass das erste Auto stehen bleiben muss. Und wenn erstmal alles steht, ist es sowieso krass. Weil aus dem Stehzustand wegzukommen, ist eigentlich schwieriger, als unser Modell sagt. Weil unser Modell macht ja da keinen Unterschied, von 0 auf 1 zu kommen und von 1 auf 2 zu kommen, schaffen wir immer in jedem Zeitschritt. Aber im Echten ist es tatsächlich ein Unterschied. So, und die Trödelregel geht wie folgt. Ich suche mir also eine Wahrscheinlichkeit P, mit der meine Geschwindigkeit sich einfach so ohne irgendwelchen Grund um 1 verringert. Also ich mache eine Regel, die nenne ich mal 2a, weil ich die gerne zwischen 2 und 3 einfügen will oder vielleicht 2,5. Auch eine gute Idee. Also nicht Bahnsteig 8, 3 Viertel, sondern Regel 2,5. Die Regel heißt Trödeln. Und die sagt, dass meine Geschwindigkeit sich zusammensetzt im nächsten Schritt aus dem Maximum an der Geschwindigkeit, die ich hatte, minus 1. Also ich falle sozusagen von meiner aktuellen Geschwindigkeitsstufe 1 zurück. Und wenn ich schon stehe, dann bleibe ich auch stehen. Da kann ich ja nicht runtergehen. Deswegen muss ich das so kompliziert ausdrücken mit dem Maximum. Mit einer Wahrscheinlichkeit von P. Und da das eine Wahrscheinlichkeit ist, sollte die kleiner sein als 1. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten zu überlegen, was das für Auswirkungen hat. Ich mache erstmal die Überlegung an der Tafel fertig und dann gucken wir uns die konkreten Simulationen an. Also vielleicht mal als Bemerkung an der Tafel. Natürlich wirkt sich das Trödeln tatsächlich erst richtig auf das Verkehrsgeschehen aus, wenn eine gewisse Verkehrsdichte vorhanden ist. Also das wirkt sich nur bei hoher Dichte aus oder bei, ja, ich schreibe mal nur hoher Dichte und dann kann halt jeder überlegen, was hoch wirklich ist. Bei hoher Dichte aus. Und ich meine natürlich Verkehrsdichte. Und man kann sich dann überlegen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt alle mit so einer maximalen Geschwindigkeit haben, weil wir an der Kapazitätsgrenze fahren und wir führen zusätzlich den Trödelfaktor ein, dann ist die mittlere Geschwindigkeit aller Fahrzeuge, bezeichne ich mal mit diesem Strich oben drüber, das ist immer so ein Zeichen für Durchschnitt, ist dann alle, die sich hier diesem Trödeln anschließen wollen, also mit der Wahrscheinlichkeit P, die haben dann nicht die maximale Geschwindigkeit, sondern 1 weniger. Und die, die nicht mittrödeln, das sind also alle anderen, P minus 1, die fahren mit maximaler Geschwindigkeit. Und da können Sie das auflösen und sehen, dass man im Prinzip die maximale Geschwindigkeit minus P betrachten muss als durchschnittliche Geschwindigkeit aller Fahrzeuge nach dem Trödeln. Also konkret zum Beispiel 5 minus, nehmen wir mal 20% Trödeln, dann ist das 4,8. So, wir wissen, die 5 steht da oben noch, entspricht 135 Kilometer pro Stunde. Und wenn ich jetzt nur noch 4,8 habe, dann sind das 129,6 Kilometer pro Stunde. Das heißt, ich habe dann durch das Trödeln als einzige Auswirkung, dass sich die Geschwindigkeit im Schnitt ein kleines bisschen verringert. Ja, dieses rechnet sich da so lustig mit dem 5 minus 1 Fünftel, weil ich halt Geschwindigkeiten einfach als Längeneinheiten übersetze und das alles so in Zahlen umrechnen kann. Jetzt ist die Frage, also vielleicht sollte ich das noch einmal dazu schreiben. Also zum Beispiel für P gleich 0,2. Na, deswegen dieses 1 Fünftel hier, oder Sie hätten es auch mit 0,2 rechnen können. Also ich schreibe es einfach mal in verschiedenen Varianten auf. Das heißt also, wenn ich 5 Fahrzeuge habe in meiner Simulation, 1 davon wird wahrscheinlich trödeln und die anderen 4 nicht im Schnitt. Ich kann natürlich eben bei Wahrscheinlichkeiten keine Aussage für einzelne Fahrzeuge machen, aber wenn ich das auf eine große Zahl beziehe, kann ich mir so vorstellen, 4 Fahrzeuge verhalten sich ganz rational und jeder 5. hat gerade irgendwas anderes im Kopf und macht deswegen so einen Fehler. So, jetzt wollte ich Ihnen gerne ein paar Simulationsergebnisse dafür zeigen. Die Art, wie das hier in den Punkten kodiert, das ist wieder dieselbe. Also hier oben ist der Anfangszustand bei 0. Die schwarzen Punkte sind die Fahrzeuge, die schnell unterwegs sind. Die grauen Punkte sind dann langsamer unterwegs und je heller grau, desto langsamer. Und dann entwickelt sich das halt in der Zeit. Insgesamt sind hier 150 Sekunden simuliert. Also hier unten hat es dann 150 Sekunden gedauert, das Modell. Und was Sie sehr schön sehen können, ist, dass sich hier tatsächlich Staus ausbilden, nämlich überall da, wo man dann das Hellgrau hat. Na, da müssen Autos wirklich stehen bleiben. Und Sie sehen auch, dass sich die Fahrzeuge da sehr verdichten, weil die halt hintereinander stehen bleiben müssen, beziehungsweise hintereinander nur mit Geschwindigkeitsstufe 1 unterwegs sein können. Also so ein typischer Stop-and-Go, der sich hier ausbildet. Und Sie sehen, dass es also hier genau mit diesem 0,2 Trödelfaktor gerechnet worden ist. Das ist derselbe Trödelfaktor, den ich auch hier für mein Beispiel genommen habe, deshalb. So. Hier ist es mal mit einem Trödelfaktor von 1,5 gerechnet. Das heißt also, die Hälfte aller Autos verhalten sich ein bisschen irrational oder nicht ganz perfekt. Und die Anfangsbelegung hier war auch nicht ganz so dicht. Aber Sie sehen, dass sich auch hier solche Stauregionen ausbilden, die sich so ein bisschen bewegen, aber nicht so arg viel. Ja, also hier ist erstmal gar kein Stau gewesen, dann entsteht einer und der wandert so ganz langsam nach links raus. Ja. Ja, was ist ein realistischer Trödelfaktor? Ist natürlich genau die richtige Frage, die man dann haben kann. Also die Antwort, die im Bungartz gegeben wird, ist, dass ungefähr 0,2 zu Simulationen führt, die auch den gemessenen Daten entspricht. Also zumindest diese Daten, die hier als Vergleich herangezogen werden, sind für Autobahnen mit 2 Spuren. Und weil da kann man halt auch noch so ein bisschen ausweichen, deswegen sind 2 Spuren realistischer als nur eine Spur. Und ist eigentlich auch eine relativ eindeutige Aussage damit. Genau, dann habe ich noch ein Beispiel auf Seite 13. Da ist der Unterschied zu der ersten Simulation, weil auch hier ist der Trödelfaktor 0,2, dass die Anfangsbelegung höher war. Also nicht nur 10%, sondern 25%. Das heißt, der Verkehr war auch von Anfang an dichter. Und man sieht auch, dass von Anfang an dann Stellen sind, wo Autos stehen bleiben müssen. Und diese Staustellen, die wandern dann mit der Zeit nach links aus der Simulationsstrecke raus. Aber bleiben natürlich bestehen, die lösen sich nicht auf. Und es ist auch nicht zu erwarten, wenn man jetzt die Simulation länger laufen lassen würde, würde man erwarten, dass diese Stop-and-Go-Wellen im Prinzip erhalten bleiben, nur an einer anderen Stelle im Modell. Und das entspricht eigentlich auch relativ gut dem Bild, was wir mit dem Kreisverkehr in den Autos im Film hatten. Gut, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie man das überhaupt vergleichen kann zu Ergebnissen, die wir letzte Woche hatten bei den makroskopischen Modellen. Aber was man zum Beispiel machen kann, man kann auch aus diesen Simulationen ein Fundamentaldiagramm bestimmen. Also Fundamentaldiagramm. Das war ja im Prinzip die Angabe unseres heuristischen Modells gegenüber das Fundamentaldiagramm zwischen Dichte und Verkehrsfluss. Und auch hier kann man aus den zwar diskret aufgenommenen Daten bestimmen, wie hoch ist hier die Verkehrsdichte, wie hoch ist der Verkehrsfluss und kann das in einem Diagramm abtragen, aus der Simulation berechnen und dann einfach die Fundamentaldiagramme vergleichen. Ich schreibe das hier mal einfach so hin. Wenn Sie sich das im Bungartz angucken wollen, ist das gar nicht so einfach, dann wirklich aus diesen diskreten Punkten also das Fundamentaldiagramm zu gewinnen, aber von der Idee her ist es natürlich nicht so schwierig. Wenn wir uns das mal angucken, dann sehen die Ergebnisse ungefähr so aus. Und zwar sehen Sie hier auf der linken Seite die Fundamentaldiagramme. Ja, hier haben Sie die Dichte des Verkehrs, da haben Sie den Fluss, Fahrzeuge pro Zeit. Und Sie haben im Prinzip hier 1, 2, 3, 4, 5 Kurven für verschiedene Trödelfaktoren aufgetragen. Trödelfaktor 0 entspricht sozusagen ohne Trödelfaktor, keiner trödelt, das ist die schwarze Linie hier. Dann mit 0,1 Trödelfaktor ist hellgrau, 0,2 Trödelfaktor ist ein bisschen mittelgrau, 0,5 Trödelfaktor, dafür hatten wir ja auch die Simulation gesehen, ist dann schon fast dunkelgrau und dann haben wir hier noch dunkler Grau, was sich kaum unterscheiden lässt von dem Schwarz, ist dann mit einem sehr hohen Trödelfaktor, als würden fast alle trödeln, also sozusagen so invers zu der 0,2-Situation. Also nur 0,2 verhalten sich rational und die anderen trödeln alle, ist dann hier abgetragen. Und auf der rechten Seite von unserem Bild sind tatsächliche Messdaten aufgetragen. Und die Aussage, von der sie das Bild überzeugen soll, ist, dass die Daten am besten passen zu dem Trödelfaktor 0,2. Also das, was ich Ihnen eben auch schon gesagt hatte. Wobei man halt auch sieht, dass die Daten besonders gut übereinstimmen für kleine Dichten, weil für große Dichten die Datensituation nicht so klar, also zumindest nicht mit Augen. Also da eine Linie durchzuziehen, finde ich jetzt nicht so einfach. Aber natürlich mit mathematischen Verfahren kann man da trotzdem eine Linie durchziehen. Dieses vierte Bild hier ist nicht das Fundamentaldiagramm, sondern da ist die Beziehung zwischen Dichte und Geschwindigkeit angegeben. Auch für diesen Trödelfaktor 0,2. Wenn man jetzt das Modell noch richtig schlagkräftig machen möchte, dann braucht man natürlich noch viel mehr. Also man müsste jetzt aus dieser Ringstraßensimulation noch zusätzliche Elemente hinzunehmen. Also man müsste das auf ein ganzes Verkehrsnetz übertragen und dann auch Regeln aufstellen, was zum Beispiel an Kreuzungen mit und ohne Vorfahrt oder an Kreisverkehren passieren würde. Also Erweiterungen auf dem Verkehrsnetz sind möglich. Also man muss dann einfach diese lokale Übergangsfunktion entsprechend definieren und realisiert. Aber was ich halt gerne mit Ihnen machen wollte, war einerseits mal vorstellen, dass man tatsächlich so eine diskrete Beschreibung haben durch das, was wir halt zellulären Automaten genannt haben. Also es ist ja eigentlich nur so eine Art Vorschrift, wie komme ich von einem Zeitschritt zum nächsten. Ist gar nicht durch eine Gleichung vorgegeben, sondern nur durch diese Übergangsfunktion. Und dann zu sehen, dass man da noch den menschlichen Faktor unbedingt dazufügen muss, damit das dann auch realistisch bleibt. Und ich würde dann gerne nächste Woche noch mehr darauf eingehen, was eigentlich stochastische Modelle für Verkehrsmodelle leisten können und was daran fortschrittlich ist, was daran vielleicht auch schwierig ist und welche Arten von Modellen man da benutzen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch für die Zwischenfragen.